viele Frauen trauen sich nicht und wollen dann erstmal jahrelang Erfahrungen sammeln und danach eventuell sich trauen. Das möchte ich betonen, dass die Frauen wirklich mehr an sich glauben sollen, auch die Leitung und Führungspositionen übernehmen können.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Diese Einstellung zieht sich durch das Leben unserer heutigen Gästin, vor allem durch ihr berufliches Leben. In dieser Folge von Frau Doktor übernehmen Sie zu Gast ist Dr. Mardis Nadschafpour. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie im Krankenhaus Protz am Rhein. Und sie wusste schon sehr, sehr früh, dass sie Ärztin werden will. Hat dann eine große Herausforderung gemeistert, nämlich mitten im Studium vom Iran nach Deutschland zu ziehen und das Studium trotzdem sehr erfolgreich abzuschließen. Um dann im Anschluss eine, wie ich finde, erstaunlich steile und schnelle Karriere hinzulegen. Und genau über diese Karriere wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Mardis, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich auch eingeladen wurde. Und ja, freue ich mich auf ein schönes Gespräch.
Mein Name ist Julia Rothäbel, ich bin Chefredakteur in der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt allen viel Spaß beim Zuhören.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wie ich schon gesagt habe, wusstest du sehr früh, dass du Medizin studieren wirst oder willst. Ich weiß gar nicht, war es ein wirst oder war es ein willst?
Tatsächlich, die jungen Schüler und Schülerinnen im Iran möchten, wenn die dann gut in der Schule sind, alle Mediziner werden oder alle Arzt und Ärztin. Und bei mir war genauso, dass ich schon, bevor ich überhaupt in die Schule gegangen bin, dass ich mich als Ärztin gesehen habe. Okay. Und im Laufe meiner Schule und auch danach die Studium hat dieser Wille und Wunsch hat sich verstärkt und das bereue ich nicht.
War das ein Wunsch, der aus dir herauskam oder tatsächlich auch ein Wunsch, der von außen an dich herangetragen wurde, weil du eben gut in der Schule warst?
Genau, das kam eigentlich von draußen, aber es hat sich im Laufe meiner Schulzeit gezeigt, dass auch bei mir dieser Wunsch auch sehr stark war.
Was ich gar nicht wusste, ist, dass es tatsächlich im Iran ziemlich schwer ist, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Du hattest uns erzählt, dass nur die 500 Besten im Land angenommen wurden.
Tatsächlich. Ja, wir haben eine sehr große Aufnahmeprüfung für alle Fächer und tatsächlich in der Medizin werden und Zahnmedizin werden die Beste nur genommen. Und ist das sehr schwierig, in der Aufnahmeprüfung schon durchzukommen. Und wir lernen auch schon im Gymnasium schon, wie wir dann diese Aufnahmeprüfungen auch bestehen können.
Das heißt, deine letzten Jahre in der Schule waren davon geprägt, sich schon auf diese Aufnahmeprüfung vorzubereiten?
Ja, richtig.
Hattest du noch eine Jugend?
Ja, das habe ich schon überlegt, dass ich das manchmal bereue, aber manchmal, wenn ich sehe, wo ich stehe und was ich mache, dass ich stolz auf mich bin. Obwohl ich keine richtige Jugend hatte und nur am Lernen war, aber dafür habe ich jetzt diese Position und wo ich gerade stehe dann.
Du musstest dann vom Iran nach Deutschland wechseln und dein Studium hier fortsetzen. Wie war das damals? Also du musstest dann ja wahrscheinlich erstmal die neue Sprache lernen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, richtig. Tatsächlich bin ich ohne Deutschkenntnis mit meiner Familie nach Deutschland ausgewandert. Die ersten 2 Jahre in meinem Medizinstudium in Hannover war für mich sehr anstrengend. Ich habe in Hamburg bei meinen Eltern gewohnt, in Hannover studiert. Okay. Bin ich mit Zug hin und her gefahren, jeden Morgen und Nachmittag wieder zurück. Und tatsächlich die Zeit im Zug habe ich nur am Lernen verbraucht. Ich habe alles bei der Vorlesung aufgenommen. Das habe ich dann im Zug mit Kopfhörer zugehört, 1000 Mal wiederholt, dass ich überhaupt verstanden habe, was gemeint war. Also die erste Vorlesung kann ich mich erinnern, dass ich 10%, 20% verstanden habe. Tatsächlich die Sprache war am Anfang meines Studiums meine große Sorge.
Hattest du irgendwann mal das Gefühl oder Momente, wo du gedacht hast, das schaffe ich nicht?
Ja, tatsächlich, es gab Momente, aber wenn ich mir ein Ziel setze, will ich das erreichen, egal wie das geht. Und daher bin ich schon stolz, dass ich dann hartnäckig war und das geschafft habe.
Hattest du denn damals das Gefühl, deine Mitstudenten und Mitstudentinnen gehen irgendwie ein bisschen anders an dieses Studium ran, dadurch, dass bei euch irgendwie der Zugang auch so schwer war und mit weniger Leidens- und Leistungsbereitschaft?
Tatsächlich habe ich das so wahrgenommen. Also wir waren in der Vorklinikzeit bei der Physikum. Wir waren so in kleine Gruppen, zu fünft immer. Und zwei sind durchgefallen durch das Physikum. Und ich als Ausländerin, die kaum Deutschkenntnis hatte, habe ich in Psychologie und Anatomie die Eins bekommen. Und da war ich
Respekt.
Schon stolz. Auf, ja.
Wie ist denn aus dem Medizinstudium dann quasi die Liebe zur Chirurgie geworden?
Während der Studiumzeit tatsächlich habe ich gemerkt, ich möchte praktisch was machen. Und da ist die Liebe zu operieren entstanden. Und wir müssen im Laufe unseres Studiums natürlich einige Formulaturen, Praktikum machen. Und ich habe in verschiedenen Bereichen bei HNO, Chirurgie, Orthopädie, Frauenheilkunde, habe ich überall so Praktikum gemacht, dass ich für mich dann abschätzen könnte, was mir dann gefällt. Und tatsächlich die chirurgischen Fächer waren mein Lieblingsfächer dann.
Also es war damals wahrscheinlich noch schlimmer als heute, aber auch heute ist es so, dass gerade die Chirurgie als der medizinische Fachbereich gilt, in dem Frauen den steinigsten Karriereweg haben, sagen wir es mal so. War dir das damals bewusst?
Nicht so ganz, aber tatsächlich während meiner Assistenzzeit fand ich, dass schwieriger war. Vielleicht vor meiner Assistenzzeit noch schwieriger. Aber was ich jetzt gerade erlebe, die Medizin wird weiblich und da haben die Frauen, wenn die das mit Privatleben das kombinieren können, haben die nicht so schwer wie früher.
Was heißt für dich mit Privatleben kombinieren können?
Ja, weil man ist ständig im Dienst, also man muss länger bleiben, man kann nicht einfach mitten eine OP abbrechen, wenn man schon kurz vor Feierabend ist und trotzdem kommt ein schwieriger Fall, notfallmäßig muss man operieren, man kann nicht einfach sagen, ich gehe nach Hause. Das soll uns dann bewusst sein.
Du hast, als du dich dafür entschieden hast, von einem deiner Chefs damals gehört, du wärst als kleine Frau eigentlich nicht geeignet für die Chirurgie. Kannst du dich an diesen Moment erinnern und kannst du mir erzählen, wie du dich da gefühlt hast?
Ja, das werde ich nie vergessen. Ich hatte eine sehr große chirurgische Chefarzt in der Orthopädie und der hat ständig mir gesagt, als kleine Frau sind sie für Chirurgie nicht geeignet. Also der meinte mehr Unfallchirurgie, Orthopädie. Aber ich wollte nie auch Orthopädin oder der Unfallchirurgin werden. Aber er hat mich in jede seine OP eingetragen. Also ich war, ich musste ständig ihm assistieren, obwohl ich das nicht wollte. Und da habe ich gedacht, okay, er will nur zeigen, okay, die Männer können vielleicht besser oder haben mehr Kraft. Oder einmal hat er mir gesagt, kommen Sie mit, wir gehen im OP, Sie machen die Frauenarbeit, ich mache die Männerarbeit. Da habe ich gesagt, okay, was ist die Frauenarbeit, was ist die Männerarbeit? Das werde ich mir dann anschauen erstmal.
Okay, aber ja. Es hat dich nicht geärgert oder schon? Mich würde es ärgern, nein?
Nein, also wenn ich mich geärgert hätte, dann konnte ich keine Karriere machen.
Okay.
Also das hat mich noch verstärkt, dass ich noch weiterkomme.
Okay, also es hat dich eher angespornt, ihm das Gegenteil zu beweisen?
Genau.
Okay.
Ja.
Okay. Wenn jemand so einen Spruch hört und es nicht den Impuls auslöst, dem will ich es aber zeigen, sondern vielleicht doch auch ein bisschen einschüchtert, zum Beispiel gerade wenn man am Anfang der Karriere steht. Wie kommt man denn an den Punkt, dass man sagt, es schüchtert mich nicht ein, von dir lasse ich mir gar nichts sagen, ich zeige dir, dass ich durchaus operieren kann?
Also man muss ein Ziel vor Augen haben und dieses Ziel verfolgen. Also wenn ich mich kleinkriegen lasse, dann komme ich nicht weiter. Und das war, also wenn jemand mir gesagt hat, das schaffst du nicht, dann hatte ich noch mehr Kraft gehabt, um zu zeigen, auch mir zu zeigen, doch, das schaffe ich. Also auch als Ausländerin mit wenig Deutschkenntnisse. Also nach 26 Jahren vielleicht spreche ich auch immer noch nicht perfekt Deutsch. Habe ich weiterhin meine Probleme. Aber ich sage mit meinen Arbeit, dass viele Kollegen mich einschätzen und dann auch von mir viel lernen. Das war immer für mich sehr wichtig.
Du hattest quasi von Anfang an das Gefühl, dass sich das anspornt. Du hattest, musstest nicht das Gefühl von, das tut mir jetzt kurz weh, überwinden.
Ich glaube, es sind ein paar Sekunden schon, aber man muss das tatsächlich erstmal ruhen lassen und schauen, wie man das Beste draus machen kann. Also wenn ich mich immer klein kriege, dann komme ich nicht weiter.
Dir wurde dann empfohlen, in die Gynäkologie zu gehen und das hast du auch getan. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Also es gab tatsächlich eine Fachärztin bei uns in der Chirurgie, die über 10 Jahre Fachärztin war. Und ihr Bruder war Gynäkologe in einer Praxis eigentlich. Aber sie hat mir gesagt, wenn du operieren möchtest, geh lieber in einen kleinen operativen Bereich wie Frauenheilkunde, Urologie oder was du möchtest. Dann kannst du da mehr Karriere machen als Allgemeinchirurg. Ich schaue mich an. Ich bin seit 10 Jahren in diese Klinik, will Oberärztin werden, kriege ich aber diese Stelle nicht. Aber wenn du Karriere machen willst, dann lieber in eine kleinere Fach. Okay. Und daher als Frau kam für mich tatsächlich die Gynäkologie mehr in Frage. Ich habe auch meine praktische Jahr in Gynäkologie gemacht und das fand ich schon ganz gut und das bereue ich nicht, dass ich den Fach gewechselt habe.
Du hast dich dann innerhalb der Gynäkologie nochmal spezialisiert, nämlich auf minimalinvasive Beckenbodenoperationen. Wie kam es dazu?
Frauenheilkunde finde ich ein vielfältiger Bereich. Also ich konnte mich im Bereich der Geburtshilfe, im Perinatalmedizin, im Bereich der Gynäkologie konnte ich mich in der Onkologie oder der Beckenbodenchirurgie, im Bereich der Minimalinvasivchirurgie. Und ich habe mich tatsächlich im Bereich der Beckenbodenchirurgie, Minimalinvasivchirurgie mehr spezialisiert, weil ich gerne Laparoskopie und auch mit Beckenboden Chirurgie höre ich sehr oft, dass viele ältere Patienten zu uns kommen und sagen, oh, ich bin froh, dass eine Frau vor mir steht. Mhm. Und sonst konnte ich meine Leiden als ältere Dame nicht so mit einem Mann teilen.
Okay.
Also ich bin kein Feminist, aber tatsächlich in diesem Bereich der Chirurgie finde ich, dass wir Frauen uns unter uns besser verstehen.
Du hast jetzt gerade so betont, dass du keine Feministin bist, aber alles, was du sagst, klingt irgendwie doch danach. Wolltest du es betonen, dass du keine Feministin bist? Ist das was, was
nein,
du...
Nein, weil das ist tatsächlich, habe ich auch das Gefühl, wenn ich irgendwas sage, kommt das so rüber, dass, ob ich Feminist bin, ich aber nicht. Und daher wollte ich das betonen, das stimmt nicht, aber ich bin ein Frauenärztin. Daher habe ich mehr mit Frauen zu tun, aber das ist nicht so, dass ich mich nur für Frauen einsetze.
Aber findest du, dass Feministin so ein negatives Wort ist, dass du betonen musst, dass du es nicht bist?
Ja, vielleicht habe ich sehr oft das negativ erfunden und dass mir gesagt wurde, ja, sie möchten lieber, dass die Frauen als Oberärztin eingestellt werden. Sie stellen keine Männer. Also ich habe in meiner Karriere schon sehr oft auch mit Oberärzten, also mit Männern auch gearbeitet. Hm. Ich will die Männer nicht so nachtreten, aber vielleicht bin ich in diesem Bereich ein bisschen feministisch und sage ich, die Frauen können die Frauen besser behandeln.
Ich finde das überhaupt, also ich weiß, dass Feministin manchmal als Schimpfwort benutzt wird, das wissen wir alle, aber ich finde das total gerechtfertigt, dass man sagt, dass Frauen in manchen Bereichen von Frauen behandelt werden sollten. Also wir kriegen das auch immer wieder über Leserinnen gespiegelt, die sagen, ich hätte gerne in meiner Brustkrebstherapie auch mit jemandem gesprochen, der selber Brüste hat. So, also ich kann das total nachvollziehen, dass das ein Ziel ist.
Ja, wenn ich in Kongresse gehe, auch im Bereich der Beckenbodenchirurgie, es gibt vereinzelt Frauen, die in dieser Leitungsposition sind. Ich sitze zwischen den Männern und dann muss ich mich auch als Frau mehr beweisen, ob ich was kann. Ich glaube, als Mann muss man sich nicht beweisen und als Frau müssen wir leider uns noch mehr beweisen.
Hast du am Anfang deiner Karriere dann auch irgendwie so Vorbilder vermisst in deinem Bereich? Weibliche Vorbilder, an denen du dich orientieren konntest, wenn du sagst, du warst vor allem von Männern umgeben?
Ja, tatsächlich. Und ich habe auch meine ganze Karriere auch einem Chefarzt im Siegburger Klinik zu verdanken. Und dass er mich auch gefordert hat, dass ich wirklich in Beckenbodenchirurgie oder auch Minimalinvasivchirurgie mich fortbilde und weiterkomme. Mhm. Aber so richtige Frauen als Vorbilder habe ich nicht wirklich gehabt.
Du hast ja dann tatsächlich ziemlich schnell nach dem Facharzt, hast du als Oberärztin gearbeitet, kurze Zeit später dann auch als leitende Oberärztin, ziemlich schnell quasi eine leitende Position nach der anderen übernommen, bist Chefärztin geworden. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ob das quasi Gelegenheiten waren, die du wahrgenommen hast, Zufälle, die sich quasi ergeben haben, oder ob du tatsächlich so einen Plan hattest.
Nee, also dass ich so schnell in Chefarztposition komme, habe ich selber nicht erwartet. Tatsächlich, als ich meinen Facharzt hatte, hatte ich eine Oberarztstelle, also halbe Stelle im Siegburg bekommen und war ich auch am Überlegen. Ich wollte nicht 50% arbeiten. Mein Mann hat mir gesagt, ja, fang erstmal an als Oberärztin, du willst dann wirklich Karriere machen, sonst bist du in deiner alten Klinik dann als Fachärztin tätig. Mhm. Und das habe ich erstmal als Vorschritt in meine Karriere habe ich erstmal angenommen. Und tatsächlich hat mein damaliger Chefarzt gesehen, dass ich dann operativ schnell weiterkomme als meine andere Oberärzte oder leitende Oberarzt. Daher war ich schnell leitende Oberärztin in dieser Klinik. Und als mein Chefarzt gegangen ist, dann war ich plötzlich kommissarische Chefärztin. Mhm. Das habe ich nicht erwartet, aber so kam das. Und ich glaube, ich habe auch mit meinen Fähigkeiten gezeigt, dass ich das kann. Sonst hatte der Geschäftsführer mich nicht in dieser Position belassen. Oder wenn ich mich auch nicht getraut habe, einige Operationen alleine durchzuführen, könnte ich auch diese Stelle nicht annehmen. Das ist, was ich auch sage, viele Frauen trauen sie sich nicht und wollen dann erstmal jahrelang Erfahrungen sammeln und danach eventuell sich trauen. Das möchte ich betonen, dass es dann die Frauen wirklich mehr an sich glauben sollen und auch die Mediziner die Leitung und Führungsposition übernehmen können.
Aber hast du nicht manchmal tatsächlich gedacht, boah, das geht jetzt aber schnell?
Ja. Aber ich war stolz auf mich. Ich habe diese Position angenommen und ich war aber nicht übermutig. Mhm. Also ich sage immer zu meinen Patientinnen, ich behandle sie wie meine Verwandten, wie ich mich selbst behandle. Mhm. Diese Entscheidung möchte ich auch für sie treffen. Und das ist immer meine Philosophie gewesen. Und glaube, deswegen bin ich auch in der Leitungsposition, weil ich wusste, ich bin nicht übermutig. Ich weiß, was ich mache. Und wenn ich an meine Grenze komme, dann gebe ich das ab.
Bist du schon mal an deine Grenze gekommen?
Ja, natürlich. Ich versuche immer besser zu werden. Ich bin mein großer Kritiker und egal, was ich lerne, was ich mache, versuche ich noch besser zu werden.
Es ist ja so, dass quasi diese Positionen, die man dann inne hat, ja nicht nur mit dem fachlichen Wissen einhergehen, sondern zum Beispiel auch mit dem Thema Personalführung oder den Führungsstil, den man irgendwie entwickelt. Wie war das denn, das alles so schnell zu durchleben? Wie hast du solche Dinge, die einem jetzt ja im Medizinstudium nicht natürlicherweise mitgegeben werden, wie hast du das für dich quasi gelernt?
Also ich müsste vor zwei Einstellungen in zwei Kliniken als Chefärztin einen psychologischen Test durchführen, okay, als ob ich als Führung die Qualität habe. Okay. Und ich war selber überrascht. In eine Klinik hat die Prüferin, die die Analyse gemacht hat, mich angerufen und meinte, sie haben 98% Führungsqualität. Das habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Und Ja, ich war selber überrascht. Das waren so einfache Fragen, die ich geantwortet habe. Anscheinend liegt mir im Blut, weiß ich nicht. Aber es hat geklappt.
Ist es üblich, dass sowas gemacht wird? Ich habe das noch nie gehört, dass man einen psychologischen Test auf Führungsqualität macht.
Das wusste ich nicht. Also es wurde mir gesagt, dass viele Chefärzte das ablehnen, okay, und deswegen auch nicht eingestellt werden. Aber ich glaube, ich wollte diese Analyse auch für mich haben. Und daher habe ich in beide Kliniken das gemacht und das bereue ich nicht. Das war alles in Ordnung. Genau. Das hat so meine Charakter und auch meine Führungsstil auch bestätigt. Ja.
Du hast vorher gesagt, dass es diesen einen Vorgesetzten gab, der dich gefördert hat. Wenn es den nicht gegeben hätte, so rückblickend, wärst du dann da, wo du jetzt bist?
Ich verdanke ihm wirklich viel, dass er dann in dieser kurzen Zeit, dass wir zusammengearbeitet haben, dass ich viel gefordert war und viel gelernt habe. Und die ersten Schritte hat er für mich gemacht. Aber trotzdem, ich bin sehr ehrgeizig und daher denke ich, dass ich auch in die gleiche Position war wie jetzt.
Warum ich frage, ist, weil ich wissen wollte, ob du jungen Ärztinnen raten würdest, sich so eine Person quasi auch zu suchen. Jemanden, der einen an die Hand nimmt, egal ob Mann oder Frau, und einen eben fördert und fordert.
Ja, aber es muss, denke ich, an der gleichen Abteilung oder irgendwie, dass man zusammenarbeitet, mhm, sein. Also jemand Fremdes nur als Vorbild, finde ich, dass es nicht so bringt. Also wir haben jeden Tag zusammen gearbeitet und ich habe gesehen, wie gut er operiert, mhm, und ich wollte auch und ich habe nur gesehen, was ich dann machen kann. Genau, und er hat mich gefordert.
Was ich mich so frage nach unserem Gespräch, wenn ich quasi mit dir arbeiten würde, du wärst jetzt meine Vorgesetzte, hätte ich große Bewunderung für dich und auch großen Respekt und würde mich fragen, ob die Leistungserwartung, die du an dich selber hast, auch an alle in deinem Umfeld hättest. Hast du das?
Leider ja. Ich bin schnell enttäuscht von meinen Mitarbeitern, aber ich sag immer in mein Team, wir sind eine kleine Familie. Also egal, wo ich gearbeitet habe, für mich ist diese familiäre Atmosphäre sehr, sehr wichtig. Ich sage, wir verbringen so viel Zeit miteinander, mehr als zu Hause. Deswegen müssen wir dann gut miteinander klarkommen. Und ich sage immer, mein Tor ist für alle offen. Egal, was ihr habt, kommt ihr dann zu mir. Heute hat mich eine Praktikantin umarmt und meinte, ich möchte gerne, wenn ich mit dem Medizinstudium anfange, fertig bin und auch eine Stelle suche, bei Ihnen arbeiten. Also daher so aggressive Chef oder so Chefin bin ich nicht. Aber natürlich als Führungsposition muss ich auch einige unangenehme Entscheidungen auch treffen. Aber ich denke, ich bin eine angenehme und gute Chefin.
Eine letzte Frage. Wenn man quasi recherchiert über dich, kommt man natürlich an einer Geschichte nicht vorbei, nämlich, dass deine Operationsleidenschaft die Tierwelt einbezieht und du ein Orang-Utan-Weibchen operiert hast. Willst du uns allen zum Abschluss dieses Podcasts davon erzählen, bitte?
Ja, gerne. Also tatsächlich, ich habe seit fast 3 Jahren einen kleinen Hund. Und seitdem ich ihn habe, bin ich noch sensibler geworden als vorher. Und als der Kölner Zoo mich gefragt hat, dass sie eine Orang-Utan-Dame haben, die 10 Jahre alt ist und Eiter im Körper hat und die Erbe von Orang-Utan ist uns Mensch so 97% ähnlich, ob ich sie operieren konnte, weil die hatten vor Jahren so einen ähnlichen Fall und die ist verstorben.
Okay.
Und dann dachte ich, entweder rette ich sie oder, also schlimmer kann nicht sein. Und daher war für mich ein großes Ja, dass ich dann sie operiere. Und tatsächlich, ich habe mich um alles gekümmert, dass wir unsere OP-Instrumente alles dann auch entsprechend sterilisieren können, ob wir das mitnehmen dürfen und alles organisiert mit einer Pflegekraft, mit einem Team rüber zu Kölner Zoo gegangen. Und wir haben die Sinta da operiert. Die Operation lief auch ganz gut. Am Abend hat die Tierärztin mir auch ein Bild von ihr geschickt, dass sie schon am Spielen war. Und das war die Freude für mich, dass ich auch so weit geschafft habe.
Und besuchst du jetzt regelmäßig im Zoo die Orangutan-Dame noch? Habt ihr noch Kontakt?
Also ich kriege tatsächlich Bilder von ihr und es geht ihr gut. Aber so zeitlich habe ich nicht geschafft, persönlich vorbeizugehen. Ja.
Okay. Mardis, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen Dank.
Allen, die nicht nur diesen Podcast gerne hören, sondern generell gerne Podcasts hören und sich zudem für Themen rund um Medizin und Gesundheit interessieren, kann ich empfehlen, mal auf gesundheithören.de vorbeizugucken. Dort findet ihr das gesamte Audioangebot der Apothekenumschau. Unter anderem findet ihr da die dritte Staffel von Siege der Medizin. Das ist ein Podcast, in dem Menschen vorgestellt werden, die Medizingeschichte geschrieben haben. Und tatsächlich sind da auch ein paar Frauen dabei. Hört doch mal rein. Frau Doktor, übernehmen Sie, erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.